Ja, die FED hat getagt und herausgekommen ist dabei was? Genau, nichts. Wie immer könnte man fast sagen, aber trotzdem gab es natürlich das ein oder andere nachher dann in der Pressekonferenz rauszuhören. Und was das genau bedeutet, das werden wir uns jetzt direkt mal anschauen. Und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. Dieses Video ist keine finanzielle Beratung. Ich bin wieder da, ich begrüße Sie ganz herzlich und ich bin jetzt wieder zurück in Playa del Carmen. Ich bin wieder in der Riviera Maya oder an der Riviera Maya oder wie man mittlerweile sagen kann, Playa del Seetang Sagrasso, weil hier ist tatsächlich der Seetang, die Seetangflut sozusagen gekommen und man wird dieser ganzen Sachen kaum mehr her. Es lässt sich kaum noch wegräumen, weil einfach ein massives Anschwemmen von Seetang da ist. Und das liegt dann eben am Strand und müffelt natürlich, was die Touristen fernhält und auch irgendwie nicht wirklich Lust und Laune auf Strand macht. Sei es drum, ich habe ja genug zu tun. Von daher, ich gehe dann mal wieder ins Studio. Endlich. Ja, weil auch das ist wichtig. Ich habe ja mittlerweile festgestellt, ich habe auch ein gewisses Lebensalter erreicht. Und da wird es Zeit, sich wieder mal so ein bisschen mehr um sich selber zu kümmern. Von daher komme ich auch hier ganz gut über den Tag und über den Abend. Ja, und so ausgestattet, dass wir direkt mal in die Termine reingehen. Was gab es in den letzten Tagen? Was erwartet uns in der kommenden Woche? Ja, wir haben die Konjunkturerwartung aus Deutschland gehabt, die deutlich über den Erwartungen waren am Dienstag. Und zwar nicht nur über den Erwartungen, sondern auch über den Vormonat. Und da könnte man sagen, fast verdoppelt. Und das ist natürlich die Frage, lässt sich das tatsächlich auch erreichen? Ich meine, die Stimmung ist momentan positiv. Es passiert einiges von politischer Seite, zumindest weil ich das hier nachverfolgen kann oder nachvollziehen kann. Und damit ist es natürlich interessant und auch wichtig, dass es in diese Richtung geht. Und ich hoffe auch, das glaube ich, da sind wir uns einig, dass es auch bei dieser Richtung dann bleibt und dass sich eben hier die Konjunktur auch zügig erholt. Dann die Einzelhandelsumsätze aus den USA. Hier ging es ein bisschen runter. Man ist unterhalb der Erwartungen, zwar deutlich unterhalb der Erwartungen. Die Erwartungen waren ja eher noch im positiven Bereich, zumindest bei der Kernrate. Und da sind wir drunter. Und wir sind auch deutlich unterhalb der Erwartungen, wenn es um die Umsätze selbst geht. Ja, und das ist natürlich etwas, was man sich durchaus mal überlegen muss, was das bedeutet. Das heißt im Endeffekt, dass hier dass der große Binnenmarkt, der eine Riesenrolle spielt für die USA, der hier einfach, ich sag mal, verhalten zögerlich ist, was den Konsum angeht. Und da kann man sich natürlich überlegen, welchen Einzelhandel betrifft das denn? Eins wissen Sie, glaube ich, wahrscheinlich selber auch. Wer richtig Geld hat, der fällt hier nicht runter. Der lässt sich weder von Inflation noch von irgendwelchen Gerüchten aufhalten. Wenn es die neue Handtasche sein soll, dann wird es auch die neue Handtasche sein. Wer aber wirklich den Cent dreimal umdrehen muss, der wird es auch viertes und fünftes Mal machen müssen, wenn es eng wird. Und das ist wahrscheinlich eher die Bevölkerungsgruppe, die dann hier in diesen Umsätzen wirklich zum Tragen kommt und die fairerweise dann am Ende halt auch entsprechend die Wirtschaft am Laufen hält. Auch das muss man natürlich hier ganz, ganz deutlich sagen. Dann ging es am Mittwoch in die Verbraucherpreise für die Eurozone. 1,9% wurden erwartet und die sind es dann auch geworden. Das heißt, wir sind hier unterhalb des Inflationsziels der EZB. Damit könnte man irgendwie schon sagen, na, da hat die EZB ihre Hausaufgaben gemacht. Ob das jetzt tatsächlich so einfach ist, das sei mal dahingestellt, denn von der FED konnten wir heute erfahren und auch hören, nämlich in der Pressekonferenz, dass man irgendwie dann trotzdem noch davon ausgeht, dass die Inflation ja doch nochmal zurückkommen könnte. Man weiß nicht genau wann, man weiß nicht, wie genau hoch das Ganze sein kann, aber Fakt ist, da macht man lieber erstmal nichts. Zinsentscheidung hier unverändert ist alles, also wir haben die nach wie vor 4,5%. Und damit haben wir natürlich einen deutlichen Unterschied, nach wie vor einen deutlichen Unterschied zum Euro, muss man ganz klar festhalten. Und wenn man sich gleich die Kurse anschaut, wenn wir gleich in die Charts gehen, dann sehen wir auch die Reaktion der Märkte genau auf diesen Punkt an der Stelle. Und ja, es heißt trotzdem immer noch, man kann mit zwei entsprechenden Zinssenkungen rechnen. Jetzt muss natürlich mal sagen, ja, wann sollen die denn dann bitte kommen? Ab Oktober wird es ja fast schon zur Garantie. Und ob es tatsächlich so weit kommt, das wird sich dann noch zeigen. Ja, und dann am Donnerstag Feiertag und dann darf man sicherlich davon ausgehen, dass am Freitag hier auch entsprechend Ruhe einkehrt, dass es vielleicht als Brückentag genutzt wird oder zumindest ein Teil der Händler sich äußerst zurückhaltend zeigt. Ja, und das ist eigentlich das vom Geplanten. Jetzt haben wir aber natürlich auch das, was ungeplant ist, nämlich die gesamte ja, der gesamte Konflikt, die gesamte Eskalation im Nahen Osten, Mittleren Osten, kannst es gar nicht so genau zuordnen von der Geografie her, und da war mal im Nahen Osten, ja, der Angriff von Israel auf den Iran und dann natürlich die Antwort, jetzt mischen sich die USA ein, Donald Trump haut natürlich sofort nochmal in die Kerbe rein, zeigt sich äußerst begeistert, entsprechend selber mit einzugreifen, dann muss man sich natürlich auch überlegen, in welche Richtung könnte das dann entsprechend gehen, und dürftet ihr auch nicht vergessen, dass hier sicherlich dann, ja, wie wir es halt auch schon erlebt haben in den vergangenen Jahrzehnten, jetzt ja nicht der großflächige Konflikt mit den USA kommt, dass dann eben das Ganze halt über Terror beantwortet werden könnte. Und das dürfte die Märkte verunsichern. Das heißt nicht, dass es soweit kommt, hoffe mal nicht. Ich gebe es aber mal rein, auch zum Bedenken, denn das ist das, was wir bislang ja aus der Vergangenheit auch schon mal so erlebt haben. Ja, dann schauen wir lieber auf den Montag. Wie geht's hier weiter? Am Montag haben wir den Einkaufsmanager-Index für Deutschland und auch für die USA in alter Reihenfolge, das verarbeitende Gewerbe, die Dienstleister, muss man schauen, wo das dahin geht. Verkäufe bestehender Häuser, jetzt kann man sich natürlich überlegen, wenn jetzt die Häuser schon da sind, inwieweit geht es dann rauf? Man hält sich zurück im Konsum. Es ist halt auch die Frage, wer kauft die Häuser, wer verkauft die Häuser, zu welchen Preisen. Wer sich dafür interessiert, kann dann auch durchaus mal ins Detail gehen. Fakt aber ist, wenn eben weniger verkauft wird, spricht das natürlich eine deutliche Sprache, nämlich dass weniger Leute Häuser kaufen, aus welchem Grund auch immer. Ja, ob sie so ein Drehen vom Kleinen ins Größere oder vielleicht vom Großen ins Kleine ziehen, das kann ich an der Stelle natürlich nicht sagen. Fakt aber ist, wenn man sich zurückhält, dann hat das einen Grund und da sollte eher Zurückhaltung sein. Dann geht es am Dienstag in den Geschäftsklimaindex der IFO, auch sicherlich sehr spannend. Jetzt kann man sich überlegen mit den Konjunkturerwartungen und dann vielleicht sogar noch ein positiver Geschäftsklimaindex, dann sollten doch eigentlich alle Ampeln auf grün stehen für Deutschland. Kann man hoffen, dass es dann auch tatsächlich so auch ausgeht und die Erwartung dann auch irgendwann zur Realität wird. Dann am Mittwoch für die USA nochmal die Verkäufe neuer Häuser. Ja, da gehen wir nicht in die bestehenden, sondern in die neuen, die natürlich dann irgendwie auch bestehend sind, aber irgendwie neu dazu. Beide Indikatoren, durchaus interessant, wenn man da mal ins Detail gehen will, inwieweit hier wirklich Vertrauen da ist, inwieweit sich vielleicht auch Marktteilnehmer nochmal verschulden, ja, also Verbraucher verschulden für Häuser. Ja, und das sind Geschichten, die hier durchaus eine Sprache sprechen darüber, wie im Endeffekt die USA von der Wirtschaft her aufgestellt ist. Dann geht es ins Bruttoinlandsprodukt. Auch das ist nochmal spannend für die USA und die Erstanträge der Arbeitslosenhilfe. Also es geht im Endeffekt in der kommenden Woche um die USA und hier wird auf den Zahn gefühlt. Das BIP zuletzt negativ. Jetzt ist die Frage, wenn es im nächsten Quartal wiederum negativ ist, dann sind wir an der Schwelle zur Rezession. Und dann wird aus der Rezession Angst, die Rezession Fakt. Frage ist natürlich, ob es tatsächlich so weit kommt. Dreimal braucht man es ja im negativen Bereich. Wenn das zweite Mal käme, kann ich mir vorstellen, dass man dann auch in den Märkten, in den Aktien etwas zurückhaltender wird, weil dann natürlich die Bewertung auf dem Prüfstand sein dürften. Ja, und zu guter Letzt am Freitag dann geht es in die Kernrate des Preisindexes. Heißt also, ja, dass man hier nochmal dann in die entsprechende Inflationsrate schaut. Für die USA, hier sind wir aktuell bei 2,5. Ja, und damit haben wir das und gehen direkt mal in die Charts. Tja, was macht der Dollar-Index? Also der US-Dollar-Index, wir sind wie immer im Wochenchart, das ist natürlich der Future. Und die aktuelle Woche zeigt sich positiv. Im Endeffekt folgen wir direkt, zumindest im Ansatz erstmal, der Idee, die ich in der letzten Woche schon präsentiert hatte, die ich aber irgendwie die ganze Zeit schon zeige. Ich meine, es liegt auf der Hand, dass wir uns hier abwärts bewegen. Die Frage ist halt bloß, wie weit und wie schnell. Und die Idee war eigentlich, dass wir hier im Bereich von rund, sagen wir mal, $98, also anfangen zu bremsen. Jetzt sind wir hier im Tief in der vergangenen Woche auf bis 97,13 gekommen. Jetzt sind wir hier schon 23 Cent höher im Tief, heißt also ein kleines höheres Tief haben wir dann an der Stelle schon mal. Und wir sehen eben auch, dass sich jetzt hier so eine Kerze ausbildet, die sich dann zum Ende der Woche vielleicht als Harami in der Formation herausstellen könnte, was eben dafür spricht, dass wir eine gewisse Unsicherheit haben, beziehungsweise dass einfach dieser Abverkauf erstmal so ein Stück weit gebremst wird, was ja auch dem US-Dollar mal ganz gut zu Gesicht steht, Nummer 1 und Nummer 2, irgendwie auch sinnvoll erscheint, wenn man die lang ersehnte Zinssenkung immer noch nicht erlebt hat und dann mit, naja, wir machen mal 2 Zinssenkungen, vielleicht möglicherweise, schauen wir mal, in diesem Jahr, das Jahr aber noch 6 Monate hat, ja, dann macht es im Endeffekt nicht wirklich viel Spaß oder viel Sinn, den Dollar weiter abzuverkaufen, sondern dann wird das Ganze eben wieder neu justiert. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass wir weiterhin die 100 Dollar im Dollarindex vor Augen haben, heißt also, dass der Dollar sich erholt und wir dann idealerweise hier so in dem Bereich lang pendeln mit der 100 Dollar, den 100 Dollar im Auge. Dass der US-Dollar jetzt direkt nochmal weiter runterfällt, das wiederum kann ich mir momentan jedenfalls nicht vorstellen, es sei denn, es kommt die dringende Zinssenkungsfantasie rein. Ich kann mir jetzt mittlerweile vorstellen, dass wir vielleicht sogar bis auf die 101 wieder laufen und von dort aus abprallen und dann so in dem etwas erweiterten Bereich so herumpendeln, 100, 101 knapp bis unten dann sowas mit 98, 50, 99 Dollar, dass man da so entsprechend so lang pendelt mit etwas größeren Schwüngen. Das wäre so eine Möglichkeit, die man jetzt mal in Betracht ziehen könnte, denn es kommen eben hier mehrere Faktoren zusammen. Ja, die Zinssenkungsfantasie ist irgendwie noch da, bleibt ja nicht aus, ja. Aber die Frage nach dem Wann zermürbt die Marktteilnehmer einfach. Zweitens, der Dollar ist auf einem Niveau gefallen, wo sicherlich die Frage erlaubt ist, inwieweit das noch gerechtfertigt ist und ob da nicht wieder etwas angepasst werden sollte. Und natürlich die große, große Frage, das weiß man nämlich jetzt an der Stelle natürlich nicht, ist, ob und inwieweit die Fed gezwungen wird, schnell zu reagieren, wenn die Wirtschaft nämlich wirklich anfängt zu schwächeln. Und es könnte sein, dass das BIP deutlich drunter geht, unter Null, vielleicht sogar die Tendenz schon beim nächsten Quartal dann wiederum hat und dass man dann eben einfach sagt als Fed, okay, wir müssen mal was machen, Freunde, hier ist etwas billigeres Geld und jetzt investiert mal schön. Ja, also das wäre so eine Idee, die man hier durchaus mit ins Auge fassen kann. Also zusammenfassend, aus meiner Sicht ist die große Schwäche im Dollar vorbei und wir kommen jetzt so langsam in so eine Seitwärtsbewegung rein. Kurzer Blick nochmal auf den Tageschart, um einfach auch mal hier zu sehen, wie ich hier im letzten Endes auf die Idee gekommen bin. Ja, wir sind ja hier im Endeffekt in der letzten Woche hier bei der Mittwoch. Ja, von dort aus bin ich ja dann ja noch eigentlich von der letzten Kerze einmal gleich geblieben, ja, dass man hier noch runtergeht. Und es ist auch runtergegangen, Donnerstag, das sehe ich hier mit dem Sprung. Ja, klar, das ist ein Future, dann eine Stunde Pause oder so. Und dann kam die Drehung, ja, mit so einem üblichen Auslaufen, nochmal ein tieferes Tief gemacht, um dann wieder hochzulaufen. Also so sieht die ganze Geschichte dann aus und damit können wir auch mal den Euro reingehen. Ja, der Euro zum US-Dollar passt auch sehr gut zur Gesamtzeichnung. Ja, ich finde das wirklich immer spannend, wie das Thema Unterstützung und Widerstand eben doch eine Wirkung haben. Ich kann es halt immer wiederholen, auch nochmal jetzt mit der Erfahrung aus der Zyklenkonferenz, dass im Endeffekt, es ist ja nicht so, dass einfach das Ereignis dann diesen Kurs unbedingt macht, sondern es kommen einfach Dinge zusammen. Es kommt einfach eine Bewegung zustande, die irgendwann erschöpft ist. Und diese Bewegung ist dann in einem Bereich erschöpft, so weit hochgelaufen, dass das Angebot, das ja immer noch da ist, einfach überhand nimmt, aber die Kräfte fehlen, um das Angebot wieder aufzufangen, beispielsweise. Oder dass eben einfach das Angebot auf die Bereitschaft stößt, weiter auch mit abzugeben. Ja, so kann man sich das Ganze eben vorstellen, dass dann eben Angebot und Nachfrage hier eben, naja, drehen, ja, dass eben mehr Angebot da ist und das eben dann auch gerne halt entsprechend verstärkt wird, weil man eben auch Gewinne mitnimmt und so weiter. Also das ist so die Erklärung dabei und das kann man sich eben entsprechend halt auch für viele, viele Momente vorstellen. Und deshalb passt es auch immer ganz gut, dass vorher, dass Nachrichten, die in so einer Rallye ausgeblendet werden, irgendwann in einem Bereich, wo der Markt gut gelaufen ist, auf einmal irgendwie zur absoluten Wahrheit werden und die Marktteilnehmer dann entsprechend reagieren und man sich wundert, hey, warum habt ihr das vorher ignoriert? Das gab es schon die ganze Zeit, weil die Zeit einfach nicht reif war. Und jetzt an der Stelle ist die Zeit eben einfach reif. So sieht es jedenfalls aus. Der Dreh- und Angelpunkt hier bei 116,50. Ja, so genau kann man das ja nie dann so sagen. Aber 116 haben wir dann auf jeden Fall hier erreicht. Einmal, zweimal, jetzt geht es hier runter. Gleiche Situation, auch hier haben wir den Harami. Und die Idee das ist, dass wir jetzt hier weiter runterlaufen und ihr seht tatsächlich auch die 1,11, 1,50, 1,12, sowas in dem gesamten Bereich so als Kursziel für die Korrektur. Das bedeutet immer noch, dass der Euro relativ stark ist, ja, das muss man auch ganz klar sagen, denn wir haben schon mal ganz andere Zeiten hier erlebt im September 22. sondern dass wir uns eben einfach jetzt mal erholen, dass wir ja nochmal uns nach oben, nach unten bewegen, um dann eben lang zu pendeln. Und dann stellt sich natürlich die Frage, gibt es da eine Schulterkopf-Schulter-Formation? Da wurde der Euro nochmal deutlich mehr korrigiert, vielleicht auf die 1,8, ja, das wäre so das Ziel, ungefähr mit der Schulterkopf-Schulter-Formation, oder bewegt man sich dann eher seitwärts? Dann hätte man keine Schulterkopf-Schulter, sondern eine Box mit der Idee und der Tendenz, nach oben weiter auszubrechen. Das ist tatsächlich auch denkbar zu gegebener Zeit. Auch hier mal der schnelle Blick in den Tageschart. Hier kann man sich das Ganze auch noch mal ein bisschen genauer anschauen. Auch hier war ja dann der Punkt, ja, dass es eigentlich hier nochmal weiter nach oben gehen sollte, ausgehend von, ja, was haben wir denn hier so gehabt? Das war der letzte Mittwoch, ja, und dann sehen wir ja von hier aus, nicht ganz so sauber da angelegt, da waren wir aber, als ich das hier dann aufgezeichnet habe, ja, und dann ging es direkt hoch und dann ging es direkt runter. Also das passt dann schon, auch von der Zeichnung her. Und da war immer die Frage, können Sie sich das nicht mal stehen lassen, was Sie zuletzt gezeichnet haben, damit wir hier mal so ein bisschen auf die Finger klopfen können. Und das mache ich natürlich auch immer. Ich finde es ja selber immer spannend, einfach zu sehen, dass das, was wir ja uns wirklich über Jahre und Jahrzehnte angeeignet haben, in der technischen Analyse, in dem Wissen, dass das tatsächlich auch irgendwie funktioniert. Ja, man soll es ja nicht für möglich halten. Ich bin immer wieder sehr begeistert darüber. Ja, dann geht es weiter zum Dollar, zum japanischen Yen. Ja, und hier schiebt sich der Dollar so langsam nach oben. Wir sind auch hier im Wochenchart. Und der Dollar kommt so langsam hier nach oben. Und ich bleibe dabei, dass wir hier die 148 Dollar sehen können. Vielleicht sogar sowas wie 149. Wenn es gut läuft, so richtig gut läuft, die 150. Aber viel, viel mehr sehe ich momentan hier auch nicht. Aus dem einfachen Grund, weil einfach der US-Dollar natürlich jetzt nicht auf einmal mit überragender Stärke gesegnet ist. Sondern ich sehe eher auch hier eine gewisse Anpassung an die aktuelle Situation, dass nämlich, wie gesagt, die Zinssenkung immer noch nicht stattgefunden hat und man sich jetzt vielleicht erstmal wieder so ein bisschen mehr auf den Dollar fokussiert, um eben entsprechend hier halt die Anpassung reinzubringen an die Situation, dass die Zinsen eben noch nicht gesenkt werden. Dazu kommt natürlich, und das spricht auch nochmal für den steigenden Dollar, und da werden wir wieder fundamental, all diese ganze Situation, die wir momentan im Nahen Osten haben, ja, mit der Unsicherheit um den Ölpreis, ja, das ist natürlich auch etwas, was einen Einfluss auf den Dollar hat. Das könnte an der Stelle hier den Dollar eben nochmal stützen, und zwar durchgängig zu allen entsprechenden Währungen, die hier in den Paaren sind. Dann sind wir beim britischen Pfund zum US-Dollar. Hier sehen wir am deutlichsten momentan zumindest von den betrachteten Werten und Paaren. Hier sehen wir am deutlichsten, dass einfach das britische Pfund zurückkommt. Stärker, also schwächer gegenüber dem Dollar als zum Beispiel der Euro. Als zum Beispiel auch der Yen. Ja, hier kommt das Pfund deutlich zurück. Damit ist das Szenario, dass es noch ein bisschen weiter nach oben geht, um dann runter zu laufen, ist erstmal vom Tisch. Es ging zwar noch ein bisschen nach oben, ja, zur Ehrenrettung, aber offen gesagt minimal, sondern wir gehen jetzt aus meiner Sicht mit der Tendenz natürlich in Schwüngen, ja, auf die 1,31, 1,32, so in dem Dreh, mit der Idee, dass man sich dann aber auch hier pendeln bewegt. Und nochmal, es ist ja jetzt nicht so, dass das Pfund auf einmal noch schwächer wird, sondern der Dollar ist eben einfach jetzt erstmal wieder so ein bisschen im Aufwind, und am Ende ist das auch mit einer gewissen technischen Korrektur verbunden, aber sicherlich auch aus den genannten Gründen fundamental herzuleiten. Aber eben, wie gesagt, nicht so, dass es jetzt zur übermäßigen Dollarstärke wird, sondern dass wir hier sicherlich nochmal die Unterstützungsbereiche testen könnten hier für das Pfund. Und da reden wir über die 1,31, 40, 50, 30, wenn nicht sogar glatt, in dem Dreh. Und wenn dann irgendwie die 200-Tage-Linie ins Spiel kommt, dann sollte das auch nicht verwundern. Und alles andere muss man sich an der Stelle dann zu gegebener Zeit wieder anschauen. Ja, damit geht es zum nächsten eher traditionell schwächeren Kandidaten, nämlich dem australischen Dollar, der sich ja hier in dieser sehr, sehr, sehr engen Spanne, in dem sehr engen Kanal bewegt. Ja, jeder Trader rauft sich die Haare, weil man ist in der Position, das sieht ganz gut aus, im nächsten Moment sieht es schon wieder nicht mehr gut aus. Ja, dann dreht man die Position, dann sieht es ganz gut aus und dann sieht es schon wieder nicht so ganz gut aus und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich nichts, was Trader wirklich glücklich macht, aber man muss es ja natürlich nicht in jedem Zeitfenster angucken. Man kann ja auch einfach sagen, gut, ich warte einfach ab, bis sich etwas Vernünftiges ergibt. Und wir sehen eben hier, das ist so ineinander verschachtelt und verschoben. Und das spricht, ja, wofür spricht es? Es spricht natürlich dafür, dass der australische Dollar beim besten Willen einfach nicht stark ist. Punkt. Dafür spricht das. Und wir haben gesehen, wie der Euro gegenüber dem Dollar performt. Wir haben gesehen, dass selbst das Pfund performt. Und beim australischen Dollar, da quält man sich hier hoch, kommt so ein bisschen nochmal in so einen Widerstandsbereich, also auf die 0,65 US-Dollar-Cent, 0,6570, was auch immer, so in dem Dreh rein für 0,6560, 50, um dann trotzdem immer wieder was auf die Finger zu bekommen. Und offen gesagt, ist hier aus meiner Sicht das Ende erreicht und wir können uns jetzt mal so auf die 0,6350 einrichten, wenn nicht sogar noch eine Stufe tiefer. Aus meiner Sicht kann ich mir die 0,62 durchaus vorstellen, weil eben einfach hier, was soll ich sagen, mit dem australischen Dollar ist eben hier keine Milchkanne zu gewinnen, ja, kein Blumentopf zu gewinnen, da ist einfach nichts zu holen. Ja, wenn der US-Dollar schwach ist und der australische Dollar nichts daraus machen kann, dann spricht das eine deutliche Sprache. Und die bedeutet im Endeffekt auch, in dem Moment, wo der US-Dollar mal wieder so ein bisschen Muskeln bekommt, ist es um den australischen Dollar zunächst mal geschehen. Ja, in einem gewissen Rahmen natürlich. Aber wie gesagt, dann sind die 0,62 durchaus interessant. Ich kann mir vorstellen, dass wir die dann mittelfristig auch noch mal sehen und dass wir dann vielleicht auch in dieser Spanne zwischen 0,62 US-Dollar-Cent und 0,65 US-Dollar-Cent hin und her pendeln, mit dem Schwerpunkt, dass wir uns dann wahrscheinlich da in ungefähr bewegen, wo wir jetzt auch sind, so ungefähr irgendwo bei 0,64, dass das so der Schwerpunkt sein könnte. Dann geht es weiter zum kanadischen Dollar, der US-Dollar zum kanadischen Dollar. Und hier, punktgenau, kommt der US-Dollar mal wieder so ein bisschen zum Tragen. Ist hier im Bereich bei 1,3240 knapp, kanadischen Dollar wieder nach oben gelaufen. Ja, die aktuelle Woche schickt sich an. Naja, es ist kein Bullish Engulfing, ja, Sie sehen es selbst, es ist immer noch ein Harami, aber es ist irgendwie so ein Hybrid. Ja, man mag dem Harami durchaus die Kraft des Engulfing zugestehen, aber rein technisch gesehen, wenn Sie sowas programmieren, würde es halt nicht hervorgehoben werden. Aber wenn man es anschaut, dann spricht das natürlich schon eine gewisse deutliche Sprache. Und damit ist dieses Szenario, dass es nochmal tiefer gehen könnte, zunächst vom Tisch, also hier mit den rund 1,35, ein bisschen höher, ist eigentlich das Ziel offensichtlich abgearbeitet. Und jetzt ist die Frage, wie weit könnte es jetzt gehen in der Bewegung nach oben? Und da fällt natürlich auch hier als allererstes mal der ganze Bereich bei 1,39 knapp ins Auge. Da darf man nochmal mit der Korrektur rechnen. Wird auf die 1,3770, um dann nochmal die 1,40 in Angriff zu nehmen. Da könnte dann die 200-Tage-Linie schon warten. Ja, und dann idealerweise kommt es noch 1,40, 1,41, so in dem Dreh, aber eben auch nicht wirklich höher. Die Zeit, dass der US-Dollar wirklich gravierend nach oben läuft und wirklich alles dominiert, ist auf Sicht, aus meiner, zumindest aus meiner Betrachtungsweise heraus, erstmal vorbei. Ich kann mir hier wirklich vorstellen, ja, eine Gegenbewegung, ja, danach eine Seitwärtsbewegung, das ist durchaus drin, aber man sollte jetzt nicht zu euphorisch werden, was den US-Dollar angeht, denn da gibt es durchaus eben, da sehe ich genau die fundamentalen Tendenzen, dass da eben auch vieles gegen spricht. Plus natürlich dann immer die Tatsache, dass Donald Trump selber daran gelegen ist, einen schwachen Dollar zu haben. Ja, und zu guter Letzt, wenn wir in den Dollar gehen, eins der kritischsten Paare sozusagen, der US-Dollar zum Schweizer Franken. Und hier, wie schon in der letzten Woche besprochen, hat sich der US-Dollar gerade nochmal irgendwie aus dem Sumpf, am eigenen Haar, aus dem Sumpf herausgezogen. Ja, es war wirklich kurz vor knapp an der Schwelle zum Durchbruch, um dann eben wirklich nochmal deutlich tiefer zu gehen unter die 80 Rappen. Und hier sind wir gerade nochmal rausgekommen. Also eigentlich passt das hier auch ganz gut dazu, zu der Idee, dass wir bis in den ganzen Bereich von, was sagen wir hier, 0,84, also 84 Rappen rangehen. Das war so eine Idee und die werde ich jetzt aber noch so ein bisschen verfeinern. Ich kann mir vorstellen, dass wir es auch schaffen, vielleicht so mal rüberlugen, aber ich würde jetzt auch hier nicht zu euphorisch sein. Ich kann mir aber vorstellen, dass zunächst mal dieser gesamte Bereich bei rund 80,5 Rappen, dass der erstmal hier für eine gewisse Unterstützung gesorgt hat und auch weiterhin sorgt und dass wir den jetzt auch erstmal verlassen und wie gesagt uns eher an den 84 Rappen ein bisschen darüber, dass wir uns eher daran orientieren könnten um, na gut, von der Seite das Ganze dann neu zu bewerten. Dann geht es ins Gold. Ja, das Gold, Hoffnungsträger, ja, für die Anleger zwangsläufig. Ja, das Gold ist wirklich der Gewinner gewesen, aber wir sehen, dass wir hier noch einige Zeit damit zu tun haben, das Allzeithoch vom 21. April oder von der Woche vom 21. April hier zu erreichen oder vielleicht sogar rauszunehmen. Ja, da ging ja 1-2 Monate mittlerweile ins Land und wir haben es immer noch nicht geschafft und jetzt geht es direkt Richtung Süden. Und um das mal deutlich zu sagen, jetzt geht es so langsam ans Eingemachte. Dann müssen wir hier so sehen, ist tatsächlich ein, ja, Sie wissen es, ein Dark Cloud Cover, das sich hier entsprechend entwickelt. Sollte das bis zum Wochenschluss so bleiben, dann haben wir hier ein Umkehrsignal, das dadurch noch verstärkt wird, dass wir im Endeffekt kurz vor dem Allzeithoch schon scheitern. Ja, dass einfach hier dem Markt der Luft, dem Markt die Luft ausgeht. So heißt es richtig. Und das Ganze könnte man dann so langsam mal als Doppeltop interpretieren. Und das hat die kritische Situation in dem Moment, wo die 3.100, ich gehe mal direkt drauf, 3.123 durchschritten werden. Und dann ist das Doppeltop aktiviert mit der Option, dass wir dann im Endeffekt, ich mache es mal ganz genau, uns vom Hoch bis zum Tief oder vom Tief bis zum Hoch, wie auch immer, der Formation, dass wir uns dann nach unten bewegen können. Und wenn man das Ganze dann mal ansetzt, dann hätte man so einen Measured Move auf rund $2,700. Allein, ich mag es nicht glauben. Aber rein technisch betrachtet wäre das so die Situation. Was ich mir stattdessen vorstellen kann, ist, wenn es überhaupt so weit kommt, dass das Gold fallen gelassen wird, dass wir tatsächlich die 3.120 sehen, dann kann ich mir bestenfalls vorstellen oder schlimmstenfalls vorstellen, dass wir dann in Seitwärtsbewegung übergehen, die ziemlich zügig dann wiederum zum Ausbruch führen könnte. Wie gesagt, wenn es überhaupt so weit kommt. Ja, dass wir jetzt wirklich nochmal durchbrechen und so in Richtung $3,000 gehen, das würde mich sehr überraschen, Sie wahrscheinlich auch. Und dementsprechend, das ist momentan eigentlich nicht die Gefahr. Denn auch da kommt das Fundamentale natürlich wieder rein. Die Welt ist immer noch nicht völlig friedlich und es gibt immer noch Krisen. Thema Inflation spielt nach wie vor eine Rolle, wie die FED ja nun gerade gesagt hat. Und damit ist natürlich Gold nach wie vor so ein Thema, der sichere Hafen vielleicht, je nachdem, wie man das so sieht. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass eigentlich auch hier der Bereich um 3.200 schon Begeisterungsstürme hervorrufen könnte bei den Goldfreunden. Ja, Begeisterungsstürme hat auch Silber tatsächlich herbeigeführt und ausgelöst. Der Durchbruch hat geklappt, ja, der Durchbruch ist geglückt. Wir sehen aber auch, dass hier jetzt die Anschlusskäufe fehlen. Ja, der Markt, der Silbermarkt ist ja durchgebrochen. Es war ja auch die Idee, dass man dann idealerweise mal das Gesamtniveau um die rund $35,30 testet, um dann von dort aus wieder durchzustarten. Genau dieser Test steht jetzt an. Also ich kann es im Endeffekt hier so direkt stehen lassen. Ich passe es halt einfach nochmal an. Ja, dass man hier nochmal runtergehen kann, um dann von dort aus hochzugehen. Dass es hier eine richtig große Korrektur gibt, direkt wieder an das Niveau vielleicht von $31, $32, das sehe ich momentan nicht. Ich kann mir vorstellen, dass wenn es überhaupt wirklich so tief geht, vielleicht nochmal die rund $34 sehen, um dann von dort aus nach oben abzudrehen. Aber eigentlich sollte Silber jetzt, um wirklich die Stärke beizubehalten, am Bereich oberhalb der $35 hängen und von dort aus wieder abkehren. Und wir sehen auch hier den kleinen Durchschnitt 200, ja, Tageslinie, dass die hier so nach und nach hochzieht und dann später auch nochmal für weiteren Halt sorgen sollte. Ja, und der letzte Rohstoff, den ich ja nicht immer mit dabei habe, aber Sie sehen es, Oil Edges Up is Next Steps in Iron Conflict, EID. Ja, EID. Also, klarer Fall, wir reden über die Straße von Hormus, ja, große Beobachtung, da hat der Iran einen klaren Zugriff drauf und natürlich zwangsläufig ist das die Drohung, wir machen es dicht und ihr habt kein Öl. Ja, das will man natürlich auch nicht hören. Was bedeutet es für den Markt, dass natürlich jetzt Öl auf einmal wieder begehrt ist? Und damit sind wir direkt hier in der vergangenen Woche schon hochgeschnellt. Und zwar können wir uns das direkt mal angucken. Ja, hier kam der Freitag ins Spiel. Ja, so. Und der Freitag hat einfach dafür gesorgt, dass wir hier direkt nochmal hochgelaufen sind. Wir sehen aber auch, ja, dass wir hier eigentlich schon über so einen Doppelboden, dass wir dann hier schon in der Woche vom 30. Mai eigentlich schon das höhere Tief hatten, wo man sich dann hier so quälend lang bewegt hat über Wochen, um dann hier im Endeffekt dann tatsächlich durchzustarten in der vergangenen Woche. Und Sie sehen es, ja, das war jetzt dann die Überraschung zwar am Freitag, aber irgendwie hat der Markt schon am Mittwoch so Lunte gerochen. Ja, und am 10., also am Dienstag, ist bis dato noch nicht wirklich viel gewesen. Aber wir sehen, die Erholung war eh schon da, wurde im Endeffekt beschleunigt. Aber wir sehen auch, und zwar beschleunigt bis zum Widerstandsbereich, da ging es dann erstmal runter. Und momentan wird hier beim Öl ja darum gerungen, durchzubrechen durch die 75, 50, 60, also knapp 76 Dollar, um dann idealerweise nochmal auf die 84 hochzugehen. Das wäre so eine Möglichkeit, die maximal jetzt aus meiner Sicht drin wäre. Wobei das jetzt natürlich nicht wirklich genau zu beziffern ist. Denn wenn das Ganze jetzt eskaliert, ja, angenommen die USA treten da jetzt ein, und zwar direkt, nicht indirekt, sondern direkt, dann kann das Ganze sich natürlich sehr, sehr schnell entwickeln, dass wir hier nicht nur die 84 sehen, sondern auch über die 90 Dollar kommen. Also das muss man auch dazu berücksichtigen, wenn die Straße von Hormuz jetzt eben wirklich dicht gemacht wird und dann ein zähes, monatelanges Ringen kommt. Ja, dann können wir gucken, wo das Öl herkommt. Und natürlich im umgekehrten Fall, wenn jetzt alles sofort sich wieder in Wohlgefallen auflöst, dann ist auch der Höhenflug vom Öl erstmal zu Ende, denn dann wirkt der Widerstandsbereich und wird im Endeffekt ausgelöst von der fundamentalen Bewegung. Heißt also, wer sich für Öl interessiert und damit handelt, da ist eine gewisse Vorsicht angebracht. Ja, ich weiß, da gibt es dann entsprechende Chancen, aber bitte, es gibt dann eben auch entsprechende Risiken, und die sind an der Stelle, dass man auf der falschen Seite steht, durchaus groß. Damit gehen wir zum Bitcoin. Ja, der Bitcoin bewegt sich nach wie vor unterhalb seiner, ja, neues Allzeithoch hat er ja schon gemacht in der Woche vom 19. Mai, das wissen wir, aber ist irgendwie nicht wirklich mit richtig Drive und, ja, Vehemenz, wie soll ich sagen, mit Nachhaltigkeit, mit Commitment dabei, ja. Man ist irgendwie darüber gegangen und hat man gesagt, okay, habe ich mal gemacht, haben wir gesehen jetzt hier die 112.000, die können wir auch, aber irgendwie wollen wir nicht mehr. So, und das, hier wird lang gependelt. Es gilt aber die gleiche Aussage wie immer in dieser Situation. Was sehen wir? Oder was sehen wir nicht? Wir sehen zwar keine Käufe, aber viel wichtiger ist, wir sehen auch keine großen Abverkäufe. Und das ist das Wichtige dabei. Solange wir keine großen Abverkäufe sehen, ist die Chance durchaus da, dass es hier eine Konsolidierung ist. Wir hier gut unterstützt sind bei knapp 100.000, 99.600, 700, 500, je nachdem, wie man das so sehen möchte, ja, wie eng man da dran sein will, dass man hier eine ganz gute Unterstützung hat und eigentlich der Markt jetzt hier sitzt und sagt, na, ich bleib mal auf meinen Beständen sitzen, ich hoddel mal und dann warte ich mal ab, was so kommt. Ja, also heißt es im Endeffekt, es ist eine Zuversicht, dass es einfach auf mehr noch geht. Dann stellt man sich die Frage, ja, wo kommt die Zuversicht eigentlich her? Ja, und das ist natürlich etwas, was Ihnen der Kollege Fejas mehr beantworten kann, als ich jetzt hier an der Stelle. Aber eins ist, glaube ich, greifbar. Die Marktteilnehmer sind nicht nur zurückhaltend, was den Kauf angeht, sondern viel wichtiger, sie sind zurückhaltend, was den Verkauf angeht, aktuell zumindest noch. Und damit bleibe ich dabei, selbst wenn es jetzt hier noch ein bisschen lang pendelt. Der Ausbruch ist momentan deutlich realistischer, als dass es richtig stark korrigiert, sondern wir sehen hier einfach nur eine Pendelbewegung mit kleinen Dojis, ja, eher Dojis als Spinning Tops, aber ja, mit kleinen Bewegungen. Und eine ähnliche Arbeitsverweigerung sehen wir auch bei Ethereum. Ja, was ist denn da los? Irgendjemand noch da? Irgendjemand noch interessiert? Irgendjemand noch zu Hause? Oder wollt ihr einfach nicht mehr, Ethereum-Freunde? Eine Woche, zwei, drei, wir sind in der sechsten Woche der Untätigkeit. Das zermürbt, wenn man sich mehr verspricht. Das zermürbt aber auch, wenn man sich weniger verspricht und vielleicht sogar auf fallende Kurse setzt. Denn auch hier gilt, was sehen wir und was sehen wir nicht? Was wir nicht sehen, sind Käufe, fairerweise, okay. Wir sehen aber auch keine großen Abverkäufe. Guck mal, wir stehen nach wie vor im oberen Viertel oder Drittel dieser großen, massiven Kerze von Anfang Mai. Und wir reden ja immer noch über Ethereum, wo man doch eine gewisse Unsicherheit zuletzt hatte und eine gewisse Tendenz abzuverkaufen. Die besteht aber nicht mehr. Heißt also, im Endeffekt parkt man hier irgendwo. Ja. Man hat den Motor laufen, aber den Gang nicht eingelegt. Also könnte man das vielleicht sagen. Und die Idee ist es, dass wir uns so langsam nach oben orientieren. Der Ausbruch kann stark kommen, also ähnlich wie hier Anfang Mai, dass man erst so rumdödelt sozusagen, um dann einfach direkt nach oben auszubrechen. Das kann relativ vehement sein und dann reden wir schnell über die 3.200, wenn nicht sogar zügig über die 3.500 Dollar. Was auch wichtig ist, wir sitzen eben immer noch unterhalb der 200-Tage-Linie, die natürlich zusätzlich bremst. Und in der Kombination zu allem, tja, passiert eben erstmal gar nichts. Aber nochmal, schauen Sie sich die große Kerze an, schauen Sie sich an, wo die Kerzenkörper sehen. Die stehen alle im Bereich des Schlusskurses der Kerze von Anfang Mai. Und das spricht aus meiner Sicht eine deutliche Sprache. Und dann gehen wir zu guter Letzt zu Solana. Und Solana zeigt sich etwas wankelmütiger als Ethereum und erst recht als Bitcoin. Und hier war die Idee, es kann ja irgendwie in beide Richtungen gehen, nach oben und nach unten, wobei der Favorit ja irgendwie schon mittlerweile unten ist. Tja, aber was sagt uns das? Jetzt habe ich die 200-Tage-Linie irgendwie rausgenommen. Sei es drum, wir können es auch so zusammenreimen. Also die liegt ja hier so oberhalb des Hochs vom 19. Mai. Also was sagt uns das? Was sehen wir hier? Wir sehen hier zwar nicht unbedingt Käufe, wir sehen aber mehr Abverkäufe. Also wir haben ja immer noch mal tiefere Hochs. Wir haben immer noch mal größere Kerzenkörper, das sind jetzt keine Dojis mehr, das sind Spinning Tops, auch das sind Zeichen von Unsicherheit. Aktuell in der laufenden Woche sehen wir hier tatsächlich ein Spinning Top, wo wirklich das Ganze symmetrisch ist, wo das so klein ist, dass wir hier schon mal, dass wir das ganz Große zeichnen müssen. Und das spricht natürlich dafür, dass man einfach da sitzt und abwartet. Und auch hier gilt eher, es kann in beide Richtungen aufgelöst werden, nach oben wie nach unten, wobei mein Favorit momentan bei Solana ist, dass wir die Chance haben, nochmal die 130, 125, 124 zu sehen und uns eher dann damit beschäftigen sollten, als dass wir tatsächlich jetzt die Chance haben, direkt nach oben durchzustarten. Ja, beides wäre möglich, beides wäre auch nach wie vor unschädlich für die Erholungsbewegung, so dass wir dann hier sowas hätten, momentan immer so ungefähr, Pi mal Daumen, so eine 50%, hier hätten wir so eine 61,8% Bewegung, wäre auch noch in Ordnung und könnte dann vielleicht sogar noch ein paar Schnäppchenjäger anziehen, die einfach nochmal den günstigen Kurs nutzen, um einzusteigen. Und die andere wäre dann eben der Ausbruch aus der 50% Bewegung nach oben, was etwas bullischer ist, weil einfach die Käufer nicht so lange warten wollen, aber momentan warten sie halt und damit ist die Gefahr da, dass es nochmal ein bisschen runtertröpfelt, um dann gefangen zu werden, idealerweise aufgefangen zu werden und dann den Kurs nach oben zu treiben. Ob so kommt, wir werden es sehen. Ja, und damit haben wir es schon wieder für Fast and Forex. Wie immer, ich hoffe, Sie konnten sich was mitnehmen zum Ende der Woche. Ich würde jetzt nicht zu viel erwarten über den Donnerstag und auch den Freitag. Aus meiner Sicht ist momentan einfach die Woche jetzt schon zu Ende. Aber das heißt auch lange nicht, dass nicht auf einmal die große Nachricht des Tages aufploppt mit irgendetwas, was keiner mehr irgendwie gedacht hat. Alles ist möglich mittlerweile und heutzutage. Deshalb sollte man sich immer auch absichern und halt auch schauen, dass man sein Risiko im Griff hat. In dem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende und wenn Sie mögen, dann hören und sehen wir uns wieder am Montag, dann mit der Marktwoche. Ihr Wieland Alt.